Folge 16 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rohm. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel.
Hallo Holger.
Ja, heute aus relativ aktuellem Anlass machen wir eine Folge, die wir schon lange in der Pipe hatten. Und zwar wollen wir darüber diskutieren, warum wir Dezentralisierung brauchen oder warum auch nicht und vor allem wie viel und wann und warum brauchen wir das überhaupt?
Also quasi die Frage, ist Dezentralisierung eine 1 oder eine 0 oder ist das eine Skala quasi auch?
Ne? Also das ist eine Frage. Und ja, wann brauchen wir die? Brauchen wir die immer? Brauchen wir die? Ist es eine Grundvoraussetzung? Ist es was später kommen kann? Und so weiter. Mhm. Und der Grund, warum wir das heute aus aktuellem Anlass besprechen, ist, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, es gab in der letzten Woche einen Smart Contract, einen DeFi Smart Contract, der pausiert wurde und damit nicht ganz so DeFi, nicht so ganz so dezentral war. Gibt es ja auch noch die ein oder andere Kryptowährung, die ein- und ausgeschaltet wird. Jutta! Genau. Das natürlich auch
ist,
so.
Ist die jetzt eigentlich schon wieder angeschaltet worden oder nicht?
Nein. Und nein. Ganz ehrlich, das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich, weil da gibt es so eine Seed-Transfer-Phase, in der die Leute, die da Funds eventuell verloren haben oder auch nicht, auf einen neuen Seed wechseln müssen und solange die noch nicht gewechselt haben, können die den nicht wieder anschalten. Also es ist tatsächlich ein Desaster.
Das heißt, die haben irgendwie Zeit, damit, da zu reagieren bis zu einem bestimmten Datum und dann irgendwann wird gesagt, so jetzt schalten wir wieder an.
Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt nicht, was da mit denen passiert ist, die bis dahin es gar nicht, vielleicht noch nie mal mitbekommen haben, ob da, dass da ein Hack passiert ist bei Jutta. Also
ist
das, ich glaube, dass das echt ein ganz schönes Desaster,
verrückt,
Desaster ja. ist. Genau, deswegen haben wir heute das Thema Dezentralisierung. Warum ist das für Kryptowährungen so wichtig? Und wir haben heute mal wieder keinen Gast, sondern einen guten alten Schlagabtausch zwischen Daniel, dem Bitcoiner, und mir, dem
Multicoiner. Ja, dem Shitcoiner.
Dem Multicoiner, bitte. Genau, und das Einzige, was wir uns jetzt überlegt haben als Änderung, dass wir die Debatte starten wollen mit so einer Art Eröffnungsplädoyer, wo jeder seine Position erstmal darlegt, bevor wir dann mit der Diskussion dann einsteigen.
Mhm. Genau.
Genau. Ich würde sagen, oder lass mich mal starten, dann kannst du da gleich reingerätschen, wenn ich fertig bin. Dann würde ich jetzt mal mein so, ja. Plädoyer so, ja. halb vorlesen, halb frei vortragen.
Ich bin schon sehr gespannt.
Okay, gut. Also, aus meiner Sicht, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass der Dezentralisierungsgrad von Bitcoin der Grund ist, warum dieses Experiment jetzt auch noch im 12. Jahr noch extrem erfolgreich weitergeht. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wäre Bitcoin nicht so dezentralisiert, wie es im Moment ist, wäre es sehr wahrscheinlich schon lange unterbunden worden, so wie alle anderen Versuche davor ja auch irgendwie ein alternatives Geldsystem zu etablieren. Oder nochmal anders ausgedrückt, wäre Ethereum oder IOTA oder irgendein anderer Coin in seiner jetzigen Form statt Bitcoin an den Start gegangen, wären sie sehr wahrscheinlich kläglich gescheitert. Soweit noch d'accord?
Absolut, wir haben totalen Konsens hier.
Okay. Genau, jetzt geht's wahrscheinlich los. Also deswegen ist es für mich halt, oder ich finde es sehr verständlich, dass viele Bitcoiner, und das denken sie auch, dass diese Eigenschaft der Grund ist, warum Bitcoin, warum nur Bitcoin erfolgreich sein kann und alle zentralisierteren Lösungen ja im besten Fall fehlgeleitet sind und im schlimmsten Fall irgendwie Betrug sind. Kann ich verstehen, dass viele Bitcoiner so denken und das ist ja auch tatsächlich so. Mhm. Aber, wie wir ja alle wissen, ist Dezentralisierung nicht das eigentliche Ziel, sondern eher ein Mittel für einen höheren Zweck. Nämlich den Zweck, dass wir ein System etablieren können, das nahezu unmöglich zu verhindern ist, bei dem es keine einzelnen Personen oder Gruppen gibt, die was zu sagen haben, dass es zensurresistent ist und so weiter.
Mhm.
So, aber der Umstand, dass wir Bitcoin immer als Backup in der Hinterhand haben, macht es jetzt möglich, dass andere Projekte zunächst andere Eigenschaften priorisieren können statt der Dezentralisierung. Das kannst du quasi vergleichen mit einer Hydra, der nicht immer nur ein weiterer Kopf nachwächst, wenn du einen abschlägst, sondern die mit Bitcoin auch noch einen Kopf hat, der quasi unverwundbar ist. Und weil wir das haben, macht es für mich absolut Sinn, Dezentralität zunächst aufzugeben, um Flexibilität und Effizienz zu gewinnen. Mhm. Weil Bitcoin ist per Design behäbig und ineffizient und das ist auch okay so. Aber wie bei jeder neuen Technologie muss man halt auch sehr viel ausprobieren und auch oft scheitern und ständig weiterentwickeln, um zu verstehen, was diese Technologie eigentlich tatsächlich gut ist. Und sollte sich herausstellen, dass Bitcoin als vermeintlich besseres Geldsystem fern von Zentralbanken der einzig sinnvolle Ansatzzweck dieser Technologie ist, dann ist es gut möglich, dass außer Bitcoin alle anderen Projekte zum Scheitern verurteilt sind. Aber falls das nicht der Fall ist, und davon bin ich ja eben fest überzeugt, macht es für mich absolut Sinn, dass viele Projekte die Dezentralisierung nach hinten anstellen, um eben zunächst effizient entwickeln zu können. Denn dass man den Dezentralisierungsgrad auch nachträglich erhöhen kann, steht für mich außer Frage. Und genau das ist es, was auch ja so gut wie jeder Coin und die ganzen DeFi-Projekte und alles andere ja auch anstreben. Deswegen ist für mich das Argument, die sind ja nicht mal dezentralisiert, schon immer kein gutes Argument gewesen. Auch wenn es natürlich langfristig außer Frage steht, dass so gut wie alle Projekte keinen Sinn ergeben, solange es noch irgendwie hier Hintertürchen gibt. Aber auch hier, wie du eingangs schon gesagt hast, darf man die Dezentralisierung auch nicht so als einen Ausschalter sehen, als binärer Zustand, sondern ja eben als Skala. Und die Frage sollte eigentlich lauten, wie viel Dezentralisierung ist das Minimum, das ich noch haben muss, damit das Projekt Sinn macht und die Ziele verwirklicht werden können. So, das war mein Eröffnungsplädoyer.
Großartig, Holger.
Können wir gleich aufhören mit der Sendung und sagen Konsens und Holger hat recht und auf Wiedersehen?
Also ich würde sagen, ich stimme tatsächlich mit vielem überein. Bei so ein paar Punkten bin ich ein bisschen skeptisch. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich eine andere Perspektive habe als du. Und ja. Ich glaube, die Perspektive ist auch halt das, was dazu führt, dass wir in vielen Dingen uns nicht einig sind. Und einer der Aspekte, wo ich sagen muss, dass ich dir nicht zustimme oder sag mal, den ich ein bisschen anders formulieren würde, ist der Part, dass, sagen wir mal, okay, vielleicht mache ich einfach mal mein Plädoyer oder starte ich mit meinem Plädoyer. Das wär wahrscheinlich so irgendwie der beste Punkt. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich gebe dir ein bisschen recht. Also ich bin nicht mehr der Meinung, dass halt Dezentralität, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Dezentralität eine 1 oder eine 0 ist. Das ist halt ein Ja oder Nein ist, sondern Dezentralität ist ist tatsächlich eine Skala oder ist, beziehungsweise kann man auf einer Skala sehen. Und zwar aus dem Grund, weil Dezentralität ist eigentlich nichts anderes als Zensurresistenz. Ja, oder beziehungsweise das Ziel von Dezentralität, zumindest in den Projekten, mit denen wir uns alle beschäftigen, sei es Kryptowährung, sei es DeFi, sei es was auch immer ich an Projekten auch im Token Engineering betrachte, das Ziel ist es ja immer, eine Zensurresistenz zu erzielen oder zu erzeugen. Und bei der Zensurresistenz ist es so, dass die abhängig ist von dem Szenario, dem Angriffsszenario oder den Angriffsszenarien und den Anreizen, einen Angriff durchzuführen, in dem sich dieses Projekt befindet, ne? Und ich würde dir tatsächlich an der Stelle zustimmen, dass man sagen kann, okay, es gibt tatsächlich ein paar Projekte, für die man weniger Zensurresistenz braucht als für andere. Und wie du ja weißt, komme ich jetzt ein bisschen aus der monetären Ecke, beziehungsweise aus der Währungsforschung und habe mich ja vor Bitcoin schon relativ lang mit Währung beschäftigt und deshalb ist für mich Währung oder Geld generell etwas, ja, keine Ahnung, hat sich zu etwas unglaublich Wichtigem in meinem Leben entwickelt, wo ich sage, ich möchte da was verändern. Und ich sehe halt in Bitcoin die einzige Möglichkeit, etwas zu verändern, weil es einfach das dezentralste Projekt oder das Projekt mit der höchsten Resistenz gegen Zensur ist, dass es auf der Welt gibt. Und deswegen ist es auch das Spannendste. Und das wenn man jetzt nochmal ein bisschen weiterdenkt, so was ist das, was halt eigentlich das menschliche Zusammenleben auf globaler Ebene ermöglicht? Das ist nun mal einfach Geld. Und das heißt, wenn wir Geld aus den zentralen Instanzen, ja, was auch immer das jetzt konkret bedeutet, ob Zentralbanken oder Staaten oder wie auch immer, da hat jeder seine eigene Definition und seine eigenen Horrorvorstellungen. Aber wenn wir sagen, wir wollen ein System haben, was keinem gehört und wo keiner die Kontrolle darüber hat und was es uns ermöglicht, auf globaler Ebene zu koordinieren, dann ist Bitcoin das einzige Projekt, wo ich sage, das hat die Chance, dieses Ziel zu erreichen, und deswegen stehe ich voll und ganz dahinter und setze mich dafür ein, dass dieses Ziel weiter mit vorangetrieben wird. Das Spannende ist allerdings, wenn man sich Bitcoin anschaut, ist, es war nicht immer komplett dezentral. Es war relativ zentralisiert, es hat eigentlich sogar komplett zentral gestartet. Es war nur eine Person, allerdings, die es gestartet hat. Genau. Dann waren es zwei, dann waren es drei, dann waren es auf einmal 10, dann waren es 100, dann waren es 500, dann waren es 1000 und so weiter. Es hat sich also mit der Zeit dezentralisiert, bis es dann sogar irgendwann so weit gegangen ist, dass die eine Person, die es gestartet hat, auf einmal im Nichts verschwunden ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Miner zentralisieren sich, die Nodes zentralisieren sich. Wir haben verschiedene Aspekte in Bitcoin erlebt, die zu einer Zentralisierung geführt haben, auch die Verteilung der Gelder. Und nach, je länger das Projekt am Start ist, je länger dieses Experiment existiert, desto weiter sehen wir, dass es sich halt dezentralisiert. Das heißt, allein aus dieser Beobachtung heraus muss ich dir, ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber wahrscheinlich würdest du sagen, ich würde dir zustimmen, dass Dezentralität oder Zensurresistenz als Ziel eine Skala ist und Zensurresistenz, sagen wir mal, weiter wächst mit den Angriffsszenarien, mit denen es zu tun hat sozusagen. Und Bitcoin ist halt nun mal einfach das Projekt, was halt den möglichen Angriffsszenarien, die wir uns momentan vorstellen können, als einziges trotzen kann, sozusagen, und die Zensurresistenz beibehalten kann. Jetzt zu dem Punkt, wie viel Dezentralität braucht man bei anderen Projekten? Ja, das ist halt eine große Frage, und meines Erachtens geht es bei anderen Projekten dann weniger um Geld und weniger darum, halt auf globaler Ebene alle Menschen ein Koordinationstool zur Verfügung zu stellen, sondern halt, da geht es jetzt darum, halt kleine Gruppen zufriedenzustellen in bestimmten Konstellationen, und da sind natürlich die Angriffsvektoren, Angriffsvektoren ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest halt die Bedrohung einer Zensur auf einem deutlich geringeren Level.
Ja.
Das und hier auch. Wirst du wahrscheinlich Konsens mit mir haben, oder?
Ja, unbedingt, weil ich sage es mal, nehmen wir mal zum Beispiel EOS. EOS hat 21 Block Producer und ist nach Bitcoin-Standard katastrophal zentralisiert. Und als neues Geldsystem kommt es absolut natürlich nicht in Frage. Aber wenn das
genauso wenig kommt Ethereum als neues Geldsystem in Frage. Also
ja, das sind aber vielleicht andere Gründe. Aber lasst uns mal bei EOS bleiben. Wenn aber jetzt das Ziel von EOS, und ich weiß das nicht, das Ziel ist, dass sie mit Gambling-Apps das staatliche Glücksspielmonopol aushebeln wollen, dann sind 21 Block-Producer, die auf der ganzen Welt verteilt sind, vielleicht genug Dezentralisierung, um resistent gegen solche Angriffe zu sein.
Also weiß du meinst, um Gambling aufrechtzuerhalten, entgegengesetzt, also beziehungsweise gegen von regulatorischen Eingriffen.
Ja, ich wüsste es nicht, was Deutschland dagegen machen, unternehmen könnte, wenn es sich angenommen ist, auf EOS würde sich jetzt ein gerechteres Lotto etablieren, wo nicht irgendwie 50% an den Staat geht, sondern irgendwie 99,9% ausgeschüttet wird, und das würde jetzt irgendwie viral gehen und ganz Deutschland würde da mitspielen. Ich glaube nicht, dass die EOS abschalten könnten. trotz dieser nur 21 Block-Producer. Aber wie gesagt, für ein Geldsystem wäre das sicherlich zu wenig, weil da ist dann mit mehr Gegenwert zu rechnen. Mhm.
Kann natürlich sein. Also,
ja, genau. Aber ich weiß es halt auch nicht. Ich kann es auch nicht sagen, aber ich finde es halt gut, dass damit ausprobiert wird. Und EOS hat halt einfach mal sozusagen den ganz anderen Weg gewählt und haben gesagt, okay, 21 ist uns genug, dafür sind wir schnell und haben ganz viele Transaktionen pro Sekunde und was weiß ich noch alles. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber ja, das zeigt mir halt nur, dass ja, dass Dezentralisierung eben ein Spektrum ist und wenn ich das eine aufgebe, gewinne ich das andere, eben Flexibilität und Skalierbarkeit. Und ja, soll doch jeder so machen, wie er es möchte. Und deswegen, ja, wir können auch über IOTA sprechen. Klar, für die ist es jetzt auch eine Katastrophe, dass das jetzt alles nicht mehr läuft und jeder sieht sozusagen, wie zentralisiert es ist. Aber ich meine, jeder, der sich damit beschäftigt hatte, wusste, dass es diesen Koordinator gibt und es sollte eigentlich für niemanden eine Überraschung sein, dass man die einfach abschalten kann. Und ja.
Ja, die Überraschung für die meisten wird sein, dass dieses Ziel niemals erreicht werden kann, so wie sie es vorschlagen. Ja, aber das ist halt der andere Punkt.
Ja, genau. Ich auch gesagt, also wenn sie das niemals erreichen können, ja, dann hat IOTA wahrscheinlich keine Daseinsberechtigung. Da sind wir uns, glaube ich, auch wieder einig. Was?
Warum nicht? Weil ich meine, warum hat es keine Daseinsberechtigung, wenn es halt darum geht, halt Transaktionen abzuwickeln zwischen Maschinen? Warum nicht mit einem Koordinator? Warum nicht mehrere IOTA-Netzwerke, wo halt die Netzwerke sogar noch untereinander kommunizieren können, so wie Bosch das vorgeschlagen hat? Also IOTA-ähnliche Netzwerke. Super geniale Technologie. Die Frage ist halt, was für ein Asset verwendest du, um es darüber zu transferieren? Und da sehe ich das Hauptproblem. Das Asset, was wir transferieren wollen, und das ist ja eigentlich so der Hauptgedanke hinter diesem Begriff maximal oder monetärer Maximalismus, ist ja, dass du halt, wenn du dir überlegst, was ist eigentlich das Asset, was du transferieren möchtest oder was du erhalten möchtest im Gegenzug für eine Leistung, die du erbringst, und das sollte natürlich ein Asset sein, was halt die größte Censorship-Resistant oder beziehungsweise bleiben wir beim Deutschen, was die größte Zensurresistenz bietet, vor allem in Bezug auf die Inflation und vor allem in Bezug auf die Verwässerung. Und das ist nur mal Bitcoin und das ist das einzige Asset, was dafür in Frage kommt, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn es dann Netzwerke gibt, die eine Zahlung abwickeln können, besser und schneller und günstiger, tolle Sache. Wrap oder nutze Smart Contracts von Bitcoin und pack halt entsprechend Bitcoin in dieses Netzwerk rein. Wir sehen es bei Lightning. Lightning ist ein perfektes Beispiel dafür, um halt Zahlungen abzuwickeln auf wirklich nicht ganz so dezentrale Art und Weise. Das Lightning-Netzwerk wird halb zentralisiert sein und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das Wichtige ist halt einfach nur, wir haben es jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten Monaten gesehen, mit Dropbit und mit der Bottle Pay Wallet. Bottle Pay hat aufgegeben, also es muss natürlich sagen, Bottle Pay und Dropbit sind halt Custody Wallets gewesen. Das heißt, die haben eine Node betrieben, wo sie die ganzen Funds für ihre, also die ganzen Gelder für ihre Kunden aufbewahrt haben, ähnlich wie eine Bank das macht, und haben halt im Prinzip, wenn Geld empfangen wurde und Geld transferiert wurde, haben sie intern, genau wie eine Bank, genau wie Coinbase, halt den Betrag in dem Konto des jeweiligen Kundens in der zentralen Datenbank erhöht oder verringert. Und das ist ein Riesenproblem. Das war schon immer ein Problem mit On-Chain-Transaktionen. Das ist jetzt auch mit Off-Chain-Transaktionen ein Riesenproblem. Und da kommen natürlich spannende Modelle ins Spiel, die nicht komplett dezentralisiert sind, aber deutlich mehr Zensurresistenz bieten als jetzt zum Beispiel Dropbit und BottlePay. Achso, vielleicht noch kurz dahinter. BottlePay hat aufgehört, weil sie durch die EU-Regulierung sich der AML5, also der was ist das, Anti-Money-Laundering, genau, Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung unterwerfen mussten und halt von jedem Kunden, den sie aktiv betreuen, sozusagen die genaue Identität erfassen hätten müssen. Das wollten sie nicht und haben deswegen das Geschäft aufgegeben, und Dropbit wurde, sobald ich es mitbekommen habe, der CEO wurde irgendwie vom FBI verhaftet wegen illegaler Zahlungsaktivitäten oder sowas. Ich habe es nicht genau mitbekommen, aber das zeigt halt auch wieder, okay, eine Custody-Wallet ist ein Riesenproblem. Aber wenn du dir jetzt halt Modelle anschaust, wie die Phoenix-Wallet, hast du die eigentlich mal probiert?
Die habe ich probiert, ja.
Genau. Phoenix-Wallet, schönes Prinzip. Du erstellst oder du machst die Wallet auf, erstellst eine Lightning-Invoice, kannst die jemandem schicken, du hast sofort deine Funds in der Wallet drin und du kannst sie sofort wieder ausgeben. Wie ist das möglich? Das ist deswegen möglich, weil halt die ganzen Funds über eine Company laufen, nämlich Async. Die Company hinter Eclair und Phoenix halt, ne? Und die betreiben einen riesigen Node und die schlagen oder die eröffnen sozusagen Zahlungskanäle zu ihren Nutzern. Das Interessante dabei ist halt, jeder Nutzer hat die volle Souveränität über seine Funds. Also Phoenix oder beziehungsweise die Company dahinter, Async, kann denen die Gelder nicht wegnehmen. Aber wenn wir jetzt über Dezentralität sprechen, die Nutzer müssen, wenn sie zahlen möchten, über den Node von Async gehen. Das heißt, sie haben keine Option, diesen Node zu umgehen. Zumindest nicht, wenn sie sich nicht ein bisschen mit der Funktionsweise des Lightning-Netzwerks beschäftigt haben. Und da muss man natürlich wieder sagen, okay, da entsteht natürlich eine gewisse Zensurresistenz. Theoretisch könnte das Node beschlagnahmt werden, gestoppt werden, wie auch immer. Aber die Gelder gehören dem Kunden. Und da kann keiner was gegen machen. Also selbst wenn jetzt irgendwie die europäischen Behörden hingehen würden und sagen würden, okay, das, was Async macht, ist hier illegaler Money-Transfer, Geldtransfer, dann würden die zwar auf die Gelder zurückgreifen können, die Async gehören, aber die würden nicht auf die Kundengelder zurückgreifen können. Und da zeigt sich natürlich der Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, eine Teildezentralität macht unter Umständen Sinn. Du bist quasi von der zentralen Instanz abhängig, in dem Fall, um transferieren zu können, aber du hast trotzdem noch volle Souveränität über deine Funds und wenn du kannst die quasi nicht verlieren, sozusagen. Ne? Ich meine, klar, ja, okay, Channel Closing könnte ein bisschen zu teuer sein, je nachdem, wie viele Satoshis du drin hast, aber rein theoretisch kannst du zumindest deine Gelder nicht verlieren.
Genau, das ist ja auch das Gleiche wie bei der Binance DEX, die ja auch in keinster Weise dezentralisiert ist, aber theoretisch habe ich wenigstens die Kontrolle über meine Funds, auch wenn es bei Binance DEX wahrscheinlich nicht so ist, weil Binance auch noch alle Nodes beherrscht. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Uniswap oder von mir aus ja irgendwelche von den dezentralen Börsen, die alle irgendwie Zentralisierungsaspekte haben, aber ich hatte auch selbst Custody über meine Funds habe und was für mich einfach ein klarer Vorteil ist zu allen anderen Systemen und ja, deswegen finde ich es halt immer doof, wenn man sagt, ja, alles, sobald man irgendwie einen Aspekt findet, der zentralisiert ist, sagt man, ja, das ist zentralisiert. Dabei ist es halt nur dieser eine Aspekt und andere Aspekte sind vielleicht trotzdem noch vorteilhaft.
Und da komme ich vielleicht auch wieder mit meinem Tweet, den ich vorgestern abgesetzt habe, den der Gigi unglaublich lustig fand und nochmal blöd kommentieren musste. ich habe absolut nichts gegen Experimente mit Finance-Protokollen oder mit Zahlungsprotokollen oder mit Protokollen, die in irgendeiner Art und Weise Finanzdienstleistungen so umsetzen, dass du quasi weniger Vertrauen in die Entity brauchst, die dahinter steht, als zum Beispiel bei einer Bank. Das Problem ist natürlich dabei, dass es halt als komplett dezentralisierte Lösung verkauft wird. Das ist ja eigentlich mein Hauptkritikpunkt, sondern man muss halt einfach in dem Verkauf halt klar machen, hey, es ist kein DeFi, sondern wir experimentieren hier mit Finanzprotokollen und das Ziel ist es dabei halt, möglichst viele Aspekte zu dezentralisieren. Dezentralisierung bedeutet aber auch Automatisierung und Automatisierung benötigt Algorithmen und Algorithmen sind nun mal fehleranfällig, weil sie werden von Menschen gemacht und weil es, was der Mensch macht, hat einfach Anfälligkeit für Fehler und deswegen halten sich auch alle diese Protokolle oder die meisten der Protokolle das Recht vor und das auch absolut zu Recht, diese Protokolle zu updaten oder zu stoppen. Und das ist auch absolut in Ordnung. Das ist ein Notfallschalter, der meines Erachtens auch absolut notwendig ist in so einer hochexperimentellen Phase. Und wenn man feststellt, dass halt zu dem gewünschten Ziel, was man erreicht hat, was halt an Funds transferiert wird und verwaltet wird, man feststellt, okay, wir haben alle möglichen Angriffsvektoren jetzt über einen gewissen Testzeitraum festgestellt, dass sie abgewehrt werden können. Können wir die Kontrolle über weitere Upgrades und Konsensmechanismen an ein DAO-ähnliches Konstrukt übergeben? Fände ich eine super spannende Sache. Grundsätzlich ja. Das Problem ist natürlich grundsätzlich bei DeFi auf Ether, dass die Vermarktung nicht passt. Und der zweite Punkt ist halt einfach, dass als Grundlage, als Geld, was zum Einsatz kommt, Ether verwendet wird. Und Ether ist kein Geld. Und das ja gut, ist sicherlich ein großer Knackpunkt. Das können wir gleich.
Lass mich noch mal zu einem anderen Punkt was sagen. Ich meine, du sagst jetzt, das darf man nicht Decentralized Finance nennen. Und du weißt, in den Folgen, in den vorangegangenen Sendungen habe ich auch immer Open Finance lieber gesagt als Decentralized, ja, weil ich ja genauso weiß, dass es ist. Aber solche Namen, ja, mein, die entstehen halt, das ist halt, es ist ja nicht einer, der das bestimmt hat, okay, das heißt jetzt DeFi, sondern es hat sich halt so entwickelt.
Ja, aber also, ganz ehrlich, die ganzen Projekte könnten sich halt einfach nennen, wir sind wie ein Finanzprotokoll und wir kontrollieren das momentan und wir haben das Ziel halt, die Kontrolle darüber irgendwann aufzugeben, feststellen, dass es funktioniert. Ja, aber, und da kommt halt einfach der HOSP-Faktor ins Spiel und das haben wir im letzten Podcast festgestellt. Der HOSP-Faktor bedeutet, hey, ich erzähle den Leuten, was sie hören wollen, ob das nachher stimmt oder nicht. Ist ja völlig egal. Hey, ich mache auch DeFi, obwohl es eigentlich... Ja, was denn?
Aber wenn du so kommst, dann kannst du auch sagen, ja, mal im Bitcoin White Paper steht Peer-to-Peer Digital Cash.
Ist es doch. Ja, aber ist es doch. Nicht. Natürlich. Wo ist denn das kein Peer-to-Peer Digital Cash?
Ja, weil ich es nicht als Cash verwenden kann, außer nur 10.000
Wieso
Leute.
Wieso kann ich das nicht als Cash verwenden?
Ja, 10.000 Leute können das verwenden. Aber Cash
wird mal, stopp. Was, vielleicht müssen wir hier irgendwie, und das ist eigentlich eine spannende Grundlagendiskussion, was verstehst du unter Cash, also unter Bargeld? Unter Barem.
Du meinst jetzt die offizielle Definition oder nein, Cash, ich meine halt einfach nur, es kann nicht so verwendet werden, wie es im White Paper angepriesen wurde. Nämlich als digitales Cash für jedermann.
Klar, natürlich.
Nein, wie denn?
Kann es.
Nein, weil es nur 7 oder keine Ahnung wie viele Transaktionen pro Sekunde kann.
Das heißt, Moment, erstens, von jedermann ist da nicht die Rede, aber grundsätzlich geht es darum, halt ein digitales Cash zu schaffen. Und digitales Cash ist es in dem Moment, wo ich halt eine Transaktion durchführen kann, die keiner verhindern kann.
Ja, aber das halt nicht nur 1.000 gegeben. Leute und nicht nur 10.000 Leute.
Ja, aber davon steht im White Paper nichts, dass es für die ganze Welt funktioniert. Es geht hier
ja,
in
erster
Linie... Ja,
aber davon gehst du doch aus,
wenn du sagst... Wieso gehe ich davon aus?
Ja, was
ja, bringt aber rein theoretisch ja. Gut, aber dann guckst du dir das Lightning-Netzwerk an, damit funktioniert es halt. Ein bisschen
ja, Lightning-Netzwerk, das gab es aber damals
nicht. Ein bisschen weniger dezentralisiert. Die Ideen fürs Lightning-Netzwerk gab es auch damals schon.
Und nein, die gab es damals noch nicht.
Ich sage ja nur... Natürlich, Zahlungskanäle gab es damals schon, die Idee dafür.
Nein, nicht zum, ja,
okay,
aber...
Wir müssen jetzt hier irgendwie mit Fakten...
Ich sage, Namen sind Schatten drauf, weißt du, das ist das Gleiche mit World Computer, die, wie Ethereum genannt wurde, die Bitcoiner sehen da World Computer und sehen, aha, die jetzt verkaufen sie Ethereum als Weltcomputer, der alles kann, wenn es einfach nur bedeutet, du kannst von überall auf der Welt auf diesen Computer zugreifen. Das ist doch...
Der aber nur so schnell rechnet, wie der Strom schnell ist.
Das haben wir gelernt im 21 Podcast. Genau. Nee, aber weißt du, das sind doch nur Schall und das ist doch nur klar, ist da viel Marketing und Ding dabei, aber das ändert doch nichts an der zugrunde liegenden Technologie und was dann dahinter steckt und was man damit machen kann. Und ob das jetzt, ich verstehe diesen Hype um den
okay,
Namen
nicht. Das ist natürlich eine Frage der Interpretation. Manche haben rein interpretiert, okay, jeder soll für jede Transaktion, die er machen möchte, halt eine zensurresistente Transaktion in jeder beliebigen Menge durchführen können. Also ob es jetzt irgendwie 2 Euro sind, 1 Euro sind oder auch 1.000 Euro oder 100.000 oder Millionen Euro sind, was auch immer. Man soll sie einfach durchführen können auf die gleiche Art und Weise, egal in welcher Konstellation, egal in welchem Umfeld. Und das ist halt eine Frage der Interpretation, weil was eigentlich drinsteht, ist halt, dass es halt Peer-to-Peer Electronic Cash ist. Und Peer-to-Peer Electronic Cash bedeutet in erster Linie, dass einfach eine zensurresistente Transaktion stattfinden kann. Und da ist nicht die Rede davon, und da ist auch, und wenn du dir Cash halt von der Definition her anschaust, bedeutet das nicht, dass jede 10 Cent oder selbst 3 Euro Transaktion für einen Kaffee darüber stattfinden können muss, damit es als Cash gilt. Sondern Cash bedeutet einfach in erster Linie, dass ich jetzt in der Lage bin, eine Transaktion durchzuführen, die keiner aufhalten kann.
Ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel dafür, dass man nicht von dem, was man oder was irgendwo steht als Name oder als Produktbeschreibung, dass man da dass man das so genau nehmen muss.
Ja, genau, ja, richtig. Deswegen eine Frage der Interpretation. Okay, kommen wir aber zurück zum Thema DeFi. Du wolltest gerade loslegen, dass ich falsch liege.
Du wolltest gerade weitermachen, so war das. Warte, ich wollte jetzt nur doch zu der Namensgebung warten und dann wolltest du weitermachen mit was?
Jetzt haben wir es vergessen.
Jetzt haben wir es vergessen, gell? Habe ich dich unterbrochen? Jetzt weiß ich es nicht mehr.
Also, Dezentralität beziehungsweise Dezentralität ist eigentlich nichts anderes als ein Synonym oder beziehungsweise ein Aspekt, der darin resultiert, eine Zensurresistenz zu erhalten. Haben wir an der Stelle einen Konsens?
Ja, wobei, ja.
Ja, ja, okay. Nee, wobei, was kam dir in den Sinn?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur Zensurresistenz.
Okay.
Sondern auch, das fällt wahrscheinlich alles auch unter Zensurresistenz.
Okay. Gut. Ja. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig darin, dass Zensurresistenz ein Grad ist, der abhängig vom Angriffsszenario ist.
Ja.
Genau. Oder vom Gefahrenszenario, oder? Was ist eigentlich das beste deutsche Wort dafür? Gefahrensituation. Genau, wie auch immer. Also von dem Szenario, dass halt die größtmögliche vorstellbare Schutzsituation.
Schutzmechanismus, wie war das bei dem Podcast? Ja, egal, das war jetzt ein Insider.
Also 21 Podcast
hören. Weißt du nicht mehr? Ja, genau. Kann ich übrigens die 21. Folge des 21 Podcast war sehr hörenswert.
Ich muss ja wirklich sagen, also großen Respekt vorm Fabio, dass er sich diesen ganzen Panzerknacker-Podcast-Folge angehört hat. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich in den ersten 20 Minuten kringelt vor Lachen am Boden gelegen. Ja. Egal, gut, Insider-Witz, Spaß beiseite. Zurück zum Thema, also wir haben halt quasi beziehungsweise der Grad der Dezentralisierung hält halt von dem hängt vom Angriffsszenario ab. Oder von dem schlimmstmöglichen Szenario, was wir uns vorstellen können, was halt ein Angreifer, der ein Interesse daran hätte, das angreifen zu können, haben könnte. Yeah. Und ich meine, ein globales Geldsystem ist nun mal das System, was halt die größtmöglichen vorstellbaren Angriffsszenarien darbietet, sozusagen.
Absolut, absolut.
Und deswegen muss halt bei einem globalen Geldsystem halt die maximale Zensurresistenz, die wir uns überhaupt vorstellen können, erreicht werden müssen.
Ja.
Und ein Punkt dabei ist ganz klar, Zensurresistenz bedeutet halt, dass möglichst viele einen Node laufen lassen. Und das bedeutet größere Blöcke, wir haben das, glaube ich, in der ersten Folge oder zweiten Folge schon mal besprochen, größere Blöcke sind an der Stelle ein Problem und führen zu einer geringeren Zensurresistenz. Stimmst du mir hier eigentlich jetzt mittlerweile zu?
Es ist ohne Frage, aber auch hier ist es wieder, das habe ich, glaube ich, auch damals schon gesagt, klar führen größere Blöcke dazu, dass es weniger Nodes gibt und somit alles zentralisierter ist. Nur die Frage ist, wie zentralisiert oder wie dezentral muss es sein, damit es trotzdem noch funktioniert?
Willst du das rausfinden? Du weißt ja nicht. Du kannst ja nur vorstellen, welche Akteure in Frage kommen.
Ich bilde mir nicht ein zu bestimmen, ob das jetzt 10.000 oder 15.000 sind. Und wenn
doch, es ist völlig egal. Du willst das Maximum erreichen an Zensurresistenz. Du möchtest die Angriffsszenarien, die du dir nur ansatzweise vorstellen könntest, die in Frage kommen könnten, inklusive Quantencomputer, möchtest du abwehren können.
Ja, aber ich weiß nur nicht, ob 10.000 überhaupt reicht.
Nein, natürlich nicht. Das Nodes sind ja auch nur die Public Nodes.
Ich weiß
ja auch drei Nodes, die nicht öffentlich verfügbar sind.
Ich weiß überhaupt nicht, welche Zahl reicht. Und,
nee, weiß keiner. Es gibt auch nichts, was reicht. Das ist ja der Punkt dabei. Sondern die Frage ist halt, wie können wir, egal in welcher Situation wir uns befinden, die Dezentralisierung weiter vorantreiben?
Ja, genau. Nur irgendwann hast du halt einen Grenznutzen. Und da.
Nee, das weißt du ja nicht. Nein, weil du kennst ja die genauen Angriffsszenarien nicht im Detail und du weißt nicht, wer sie ausführt. Das heißt, es gibt keinen Grenznutzen, sondern es gibt nur ein Objective.
Du stimmst mir wohl, ob das jetzt 1 Million sind oder 1.050.000, spielt keine Rolle.
Nee, ich meine, das Ding ist, überleg doch mal, so. Egal, also beziehungsweise stell dir den schlimmsten Angriffs, das schlimmste Angriffsszenario vor, was du dir vorstellen kannst. Jemand investiert 5 Trillionen Euro, um einen Angriff auf Bitcoin durchführen zu können. Das ist halt, was für Möglichkeiten da auf einmal entstehen, sind halt heftig und auf verschiedenster Ebene. Und da möchtest du natürlich im Idealfall die Situation haben, und das wäre natürlich das absolute Idealszenario, dass jeder zu Hause seinen Node stehen hat und daneben eine Mining-Maschine. Und keiner in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise eine Hash-Power, die komplett dezentral produziert wird, übertrumpfen kann. Das wäre natürlich das Idealszenario. Werden wir da nächste Zeit hinkommen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir so etwas schaffen zu erreichen, dann hat keiner eine Chance, sich auch nur ansatzweise Bitcoin zu sich Bitcoin anzueignen, also sich zu eigen zu machen,
das ist ja klar.
Und zu übertrumpfen.
Das ist ja klar. Nur ich sage ja, ich kann nicht sagen, klar ist, je dezentraler, umso besser, aber manchmal muss man halt auch, oder wär ich halt bereit gewesen, ein Stückchen einzubüßen für etwas anderes, dass wir im Gegenzug dafür bekommen. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Debatte, die Blockchain-Debatte. Da hatten wir ja schon eine ganze Folge dazu.
Und das stimmt. Kommen wir zurück zu DeFi. Genau. Nee, zu IOTA.
Ja, können wir von mir aus auch. Also ich, ich meine, was gibt es da groß zu sagen? Also
mich würde interessieren, warum du IOTA immer noch verteidigst. Also ich meine, ganz klar, okay, wir wissen schon seit Anfang an, dass IOTA zentralisiert ist.
Ja.
Das heißt, es den Koordinator gibt.
Genau, wir da wissen, hat sich für mich überhaupt gar nichts geändert.
Da hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich vielleicht geändert hat, ist, dass jetzt vermutlich irgendwie nochmal doppelt so viele Menschen sich dessen bewusst geworden sind. Oder vielleicht
erstens das, doppelt so viel. Und zweitens ist natürlich so ein Vorfall wie der aktuelle schon ein extremer Rückschlag. Das ist das Gleiche wie damals beim DAO-Hack von Ethereum. Das war auch ein riesen Rückschlag. Davon muss man
ja,
sich
natürlich
schon auch erholen.
Aber würdest du nicht sagen, wenn du dir das, hast du dir eigentlich mal das Bosch-Paper durchgelesen, beziehungsweise eigentlich die Einreichung beim Europäischen Patentamt?
Nee, über IOTA oder wie?
Nee, ist nicht über IOTA, es ist über ein IOTA-ähnliches Zahlungsprotokoll.
Achso, nee, habe ich nicht durchgelesen.
Okay, im Endeffekt, was sie sagen halt, sie machen sich der Technologie, die IOTA entwickelt hat, machen sie sich zunutze, indem sie halt dort jedes beliebige Asset halt transferieren in Netzwerken, die durch einen Koordinator kontrolliert werden, die aber, wo es nicht nur ein Netzwerk gibt, sondern wo es Dutzende, Tausende im Idealfall an Netzwerken gibt. Und das, was halt Bosch gemacht hat, unabhängig von der Funktionsweise, wie das einzelne Netzwerk funktioniert, was halt eigentlich 1:1 IOTA ist, dass sie gesagt haben, diese verschiedenen Netzwerke können miteinander kommunizieren. Und wenn eines dieser Netzwerke ausfällt, weil der Koordinator ausfällt, sind die anderen Netzwerke nicht davon betroffen. Und dennoch kann das Asset über diese Netzwerke transferiert werden. Und das ist, finde ich, ein spannender Ansatz, eine Zahlung von digitalen Assets und natürlich in dem Fall vermutlich am spannendsten Bitcoin über ein alternatives, halb dezentralisiertes, teilweise zentralisiertes Netzwerk zu Lightning anbieten zu können. Und in dem Fall auf die Art und Weise, und Sie sehen das natürlich auch als Peer-to-Peer-Zahlungstool für Maschinen, halt die Möglichkeit, das auch umzusetzen mit einem x-beliebigen Asset, sei es halt der digitale Euro, sei es der Bitcoin oder was auch immer, komplett unabhängig von dem IOTA-Token.
Muss ich sagen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, weil du brauchst ja trotzdem irgendwie den Anker, den Rapper, den zugrunde Anker, ja, liegenden Chain, also...
Genau, aber an Ankern wird auch gearbeitet. Wir sehen das bei RSK, wir sehen das bei hier, wie heißen die Wrapped Bitcoin auf Ethereum?
WBTC. Also letztens den
WBTC, genau.
Nee, WBTC ist, glaube ich, nur Custody, aber es gibt TBTC, das ist jetzt, glaube ich, ja, das wird eine Trustless Möglichkeit, Bitcoin auf Ethereum zu bringen.
Es wird auf jeden Fall an Möglichkeiten gearbeitet, wie du über über Konsortien oder über Federations eine Möglichkeit schaffst. Also es ist nicht komplett trustless und das ist ja auch dann teilweise, es geht ja nur um Teilbeträge von Bitcoin. Es geht nicht ums ganze Bitcoin-Netzwerk. Es geht halt nur um kleinere Beträge, also kleinere Geldbeträge, vielleicht irgendwann mal im Milliardenbereich, die halt über solche Mechanismen, über so Konsortien oder über Federation-Mechanismen sozusagen gerappt und auf eine andere Technologie gehoben werden, um dort darüber transferiert zu werden. Und das ist ja auch für manche Anwendungsfälle absolut in Ordnung. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass da ein gewisser Trust vorhanden ist in eine Federation zum Beispiel. Eine Föderation. Wir wollten ja im Deutschen bleiben. Eine Föderation.
Das wird schwierig.
Ja, ja, es ist echt schwierig.
Echt difficult.
Wie hast du es nicht festgestellt bei Fabio, dass er in einem Tweet mit fünf Worten von Deutsch ins Englische, ins Deutsche, ins Englische gewechselt hat? Ja, nee, gut, zurück zum Punkt. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, oder was der Punkt, den ich halt machen wollte, ist, dass es halt okay ist, für bestimmte Anwendungsfälle ein bisschen Vertrauen in eine Gruppe von Personen oder Entities zu haben, die halt gewissen Angriffsszenarien trotzen können, und diese gewissen Angriffsszenarien, die man sich vorstellen kann, die reichen halt aus, um halt den Nutzen, den sie erzeugen, beschützen zu können.
Ja, ich muss sagen, du kommst langsam in meine Ecke, Daniel.
Ich glaube, ich war schon immer in deiner Ecke und wir haben ja auch an vielen Stellen tatsächlich einen Konsens. Ich glaube, so unser da, wo ich sage, das ist völliger Nonsens, ist halt, wenn du anfängst, irgendwie zu sagen, andere Tokens ergeben einen Sinn und Blockchain verändert die Welt.
Ja, ja, okay. Ja, okay. Das kriegen wir schon auch noch hin.
ja. Wobei, selbst für andere Tokens ergeben einen Sinn.
Aha, ja.
Eventuell an der einen oder anderen Stelle zustimmen.
So, was bleibt da noch? Was bleibt da noch vom Maximalisten, Daniel?
Ja, ich habe immer schon von Anfang an klar dargestellt, dass ich ein monetärer Maximalist bin. Und du weißt, ich mache Token Engineering, ich schaue mir Projekte an, die sich im Endeffekt damit beschäftigen, wie kann ich Zensurresistenz in einem Unternehmen schaffen, ja, also eine Organisation schaffen.
Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich dich eben unterbrochen habe, als du angefangen hast, Ether is not money.
Ja, okay.
Genau, aber das ist ja eigentlich fast heute kein Thema. Das können wir uns fast auch mal wieder aufheben für eine eigene Folge.
Ich muss es nur rauslassen, weil ich es gerade nochmal getwittert habe. Sorry. Ja,
ja. Okay. Ja, okay. Gut, was haben wir denn dann überhaupt noch für Streitpunkte? Lass uns mal überlegen. das ist mir heute zu harmonisch hier irgendwie.
Das ist natürlich ungünstig.
Lass uns nochmal über DeFi reden.
Okay, also bei IOTA kommen wir nicht weiter. Okay, dann reden wir jetzt über DeFi, weil es da, also beziehungsweise bei DeFi.
Also auch hier ist es ja so, da haben wir ja schon immer gesagt, DeFi ist nicht wirklich decentralized, macht aber vielleicht trotzdem Sinn, da rumzuspielen und vielleicht einzelne Aspekte des alten Finanzsystems immer weiter zu Trust minimieren. So, viele oder quasi alle DeFi-Apps haben irgendwelche Hintertürchen. Es gibt aber halt auch schon welche, wo man sagt, okay, die sind eigentlich genügend dezentralisiert, dass da eigentlich nichts mehr passieren kann.
Oder du meinst, mehr, dass halt die Entity, die es gebaut hat, keinen Eingriffs- oder keine Möglichkeit genau. mehr hat, das Protokoll zu stoppen oder zu genau. verändern.
Zum Beispiel Uniswap. Klar, Uniswap hat auch irgendwie ein Web-Frontend, wo eine Firma dahinter sitzt, die das irgendwie macht. Aber da hatten wir ja auch schon den Fall, dass die dann gebeten worden ist, Uniswap in bestimmten Ländern nicht anzubieten. Und am nächsten Tag dann sozusagen neues Frontend aufgepoppt ist, dass das diese Sperre wieder rausgenommen hat. Der Smart Contract an sich ist, gibt es keine Hintertür, kein Admin-Key, kein gar nichts, kein Upgrade-Mechanismus, also der läuft.
Uniswap das heißt, wird wahrscheinlich Uniswap
schon irgendwann mal upgraded werden.
Das heißt, wenn Version 1 oder wenn es eine Version 2 gibt, dann müssen halt alle auf das neue Protokoll migrieren und
genau,
können
genau.
nicht quasi weiterarbeiten, wie sie es bisher machen.
Genau. Das wird dann halt erstmal wieder mit null Liquidität starten. Und ich glaube schon, dass es auch irgendwann upgraded wird. Aber auf jeden Fall ist Uniswap für mich eigentlich ein Vorzeigebeispiel, wie es gehen kann, wenn man denn möchte. Aber ich verstehe total, dass diese ganzen DeFi-Apps, und das sagst du ja auch, im Moment da noch überhaupt gar keine Lust drauf haben, ihre Admin-Keys abzugeben, weil sie einfach viel zu viel Angst haben, dass da irgendwas gehackt wird, dass sie nicht mehr upgraden können, irgendein cooles Feature noch nicht eingebaut haben und so weiter. Und das alles noch später dann machen wollen.
Ja, vor allem, siehst ich würde mir als Nutzer auch Sorgen machen.
Ja, das kommt noch dazu. Wobei, ich mache mir im Moment als Nutzer mehr Sorgen, dass die mit ihrem Admin-Key meine Funds stehlen können. Weil das können sie ja ohne Probleme. Die müssen ja nur einen neuen Smart Contract deployen, der sagt, okay, alle Funds gehen jetzt an diese Adresse und fertig. Mhm. Deswegen mache ich ja auch nicht sowas bei, ich mache bei ganz vielen, ich teste alles, aber ich mache die eigentlich nicht wirklich mit ernsthaftem Geld mit, weil ich mir das eigentlich noch zu risky ist. Weil meistens sind die Admin-Keys irgendwelche 3 von 5 Multisigs. Und wenn sich dann 3 Entwickler zusammentun und sagen, okay, wir hauen jetzt ab mit den ganzen Funds in dem Smart Contract, dann das ist mir zu risky. Da bringen mir halt 6% Zinsen, bringen mir nichts, wenn ich weiß, dass ich so ein Counterparty-Risk habe, sozusagen. Aber ich bin mir halt sicher, dass, oder die meisten, oder fast quasi alle, würde ich mal sagen, dieser DeFi-Apps wissen ganz genau, dass diese Admin-Keys irgendwann wegkommen. Und das ist ja auch in prinzipiell gar kein Problem, die irgendwann
rauszuhaben. Wenn man die Admin-Keys kannst, wollte ich gerade sagen, musst du ja upgraden, dass kein Admin-Key mehr in Access hat. Das ist aber, soweit ich weiß, auch in so Standard-Betriebssystemen wie Zeppelin und so weiter schon vorhanden, dass man den Admin-Key quasi raus-updaten kann, ne?
Achso, ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht so schwer sein kann. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass sie den drin lassen. Und absolut. Ich finde es super.
Muss man ganz ehrlich sagen, also ich meine, an allen Projekten, in denen ich bisher gearbeitet habe, war immer das Ziel, den Admin-Key so lange zu behalten, bis halt das ganze System gebattletestet ist, halt im Live-Einsatz. Genau. Und ich meine an vielen Stellen, gerade wenn die Verträge relativ komplex werden, dann kommst du in eine Situation rein, wo du nicht abschätzen kannst, wie sich das halt im realen Leben nachher verhält. Du kannst zwar irgendwie über eine Principal-Agent-Simulation oder vor allem über eine Agent-Simulation kannst du halt zumindest mal Annahmen treffen, welche Angriffsvektoren es gibt, aber du kannst halt nicht alle möglichen Angriffsvektoren darüber abdecken und wirklich durchtesten und das Ganze zeigt sich wirklich erst im Live-Einsatz. Und wenn sich so ein Angriffsszenario aufzeigt, wie wir jetzt zum Beispiel auch bei diesem Case, bei dem Fall Ende letzter Woche hatten, wo jemand aus quasi, oder was war das mit einem Kredit, mit einem Flash-Kredit oder einem sogenannten Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Mit einem Speed-Kredit? mit einem Kredit auf jeden Fall, der innerhalb von einem Block ausgegeben und wieder zurückgezahlt wird, sozusagen, konnte derjenige 3
umgerechnet... Ja, nicht nur ein Block, einer Transaktion sogar.
Ja gut, stimmt, okay. Innerhalb von einer Transaktion, einem Block eingearbeitet, konnte derjenige 350.000 US-Dollar umgerechnet oder sowas machen, ne?
Ja, genau.
Und das ist natürlich schon, das sieht man schon so an irgendeiner Stelle, ist in einem der Verträge ein Fehler drin gewesen und dieser Fehler muss natürlich jetzt ausgebessert werden und es macht auch absolut Sinn, dass halt jemand die Kontrolle darüber hat. Im Idealfall ist es natürlich irgendwann eine Art Governance-Mechanismus, eine Art DAO, wie man so schön sagt, wobei DAO finde ich eigentlich ein falscher Begriff und da kommen wir mal zu einem Thema, was halt Dezentralisierung vielleicht auch mal so ein bisschen auf den Punkt bringt, was die Gesetzgebung angeht. Und zwar, was meines Erachtens tatsächlich richtig, richtig spannend ist, ist grundsätzlich Unternehmen zu schaffen, die natürlich Regulatoriken widerstehen können und die nicht durch regulatorische Eingriffe aufzuhalten sind. Was das konkret bedeutet, ist halt, dass sie unabhängig von Jurisdiktionen und Gesetzgebung sein müssen. Das ist eigentlich immer das Ziel. Das heißt, du willst eigentlich eine Organisation schaffen, die nicht abhängig von irgendwelcher Gesetzgebung ist. Und diese Organisation muss natürlich in irgendeiner Art und Weise dazu in der Lage sein, sich durch Mechanismen am Leben zu erhalten. Durch die verschiedenen Parteien, die innerhalb dieser Organisation oder mit dieser Organisation interagieren. Und das wird ganz gerne als den Begriff DAO bezeichnet, was ich eigentlich ein bisschen fehlgeleiteten Begriff halte, weil eigentlich sind es halt, was eigentlich geschaffen wird, ist eine Organisation, die unabhängig von einer legalen Entität ist. Also die keine GmbH ist, die keine juristische Person in irgendeiner Form ist und die auch keine natürliche Person ist.
Ja, auch da ist Dezentralisierung wieder das Mittel zum Zweck.
Genau, richtig. Und das reicht auch, das ist natürlich auch, je größer die Organisation wird, desto dezentraler sollte sie natürlich sein, um halt Angriffsvektoren entgegnen zu können. Aber je kleiner die Organisation ist, desto weniger Parteien müssen daran beteiligt sein, desto weniger dezentral muss diese Organisation sein. Und das ist auch absolut in Ordnung. Das Ding ist halt, und das ist halt was auch ganz gerne falsch kommuniziert wird. Wir stehen hier, was diese Forschung angeht, ganz, 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 ganz am Anfang. Definitiv. Und von daher ist es auch absolut in Ordnung, wenn teilweise zentrale Entitäten diese Gehversuche durch Stützräder sozusagen unterstützen. Ja. Und da stehe ich voll und ganz dahinter, das zu machen. Ob man da sein Geld reinstecken sollte, ist eine andere Frage. Ich würde es nicht empfehlen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ein weiterer Punkt, den man sich auch fragen sollte, auf was für einer Plattform setzt diese dezentrale, nicht einer Jurisdiktion unterworfenen Entität auf, um halt Regeln und Gesetzgebungen, die innerhalb gelten sollen und auch in der Interaktion gelten sollen, umsetzt. Und da ist natürlich grundsätzlich Ethereum als Plattform schon ein spannender Sandkasten, um sowas zu bauen. Das Problem ist halt einfach das Asset, auf das gebaut wird. Und damit habe ich ein Riesenproblem, weil es ist einfach kein Geld. Und das ist vielleicht, man muss vielleicht sagen, okay, momentan vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es kein echtes Geld ist, sondern irgendwie Spielgeld, nämlich Ether ist, weil dann, wenn irgendwas schief läuft, dann ist es halt nur Spielgeld gewesen. Weil das echte Geld, wenn DeFi mit echtem Geld, oder wirklich DeFi, nennen wir es mal Payment-Protokolle, die unabhängig von Jurisdiktionen sind oder legalen Entitäten, also hinter denen keine legalen Identitäten stehen, wenn die erstmal richtig loslegen, dann werden die mit echtem Geld loslegen und das ist Bitcoin.
Ich sehe schon, wir müssen eine eigene Folge zu, warum ist Ether auch echtes Geld, aber gut, das ist
da stehst du noch dahinter?
Ja, natürlich. Okay. Man könnte argumentieren, Bitcoin ist härter, ja. Aber ist es auch keine 1-0-Geschichte.
Naja, also Ethereum ist ein Fiat-Geld, fertig. Nein. Da gibt es keine Diskussion, natürlich. Es gibt einen Governance-Mechanismus, der darüber entscheidet, wie die Issuance Rate. Okay, Moment, stopp. Es gibt einen Verwaltungs. Wir wollen ja im Deutschen bleiben. Also, es gibt einen Verwaltungsmechanismus darüber, der entscheidet, wie die wie der Schöpfungsgrad oder die
Ja, das gibt es bei Bitcoin auch. Ist schon
zweite. Nee, gibt's nicht.
Gibt's bei Bitcoin ganz gibt, natürlich. Nee, wenn sich alle einigen, dass wir es erhöhen, ist es...
Ja, alle, genau, alle. Alle bedeutet halt hier, der einen fucking Node laufen lässt und eine gewisse ökonomische Relevanz hat durch die Tokens, die er hält. Und diese Voting... Ach Gott, scheiß Deutsch. Ja,
ich weiß, ist doch wurscht.
Dieses Wahlrecht, entweder über einen Beauftragten, der einen Knoten für ihn laufen lässt, umsetzt oder halt selbst seinen eigenen Knoten laufen lässt, also seinen Vollnot laufen lässt und darüber sein Wahlrecht umsetzt. Aber du
ich stimme dir zu, dass Ethereum...
Du hast viel, viel mehr Leute, die mitentscheiden müssen. Das ist halt der Punkt dabei.
Ja, das ist natürlich...
Und du hast halt einen vordefinierten Schedule, was ist das deutsche Wort dafür? Einen vordefinierten Plan darüber, wie die Ausgabe neu geschaffter Bitcoins stattfindet und die Wahrscheinlichkeit, dass das verändert ist, geht gegen null.
Ja, nee, ganz klar, das spricht ganz deutlich für Bitcoin als härteres Geld, aber es das heißt nicht, dass Ether gar kein Geld ist. Deswegen,
Ether ist Spekulation und viele, viele der Leute da draußen, ich meine, schau dir das mal an, die meisten Leute setzen auf Ether, weil ihnen verklickert wird, dass es tatsächlich ein alternatives Geld ist. Aber es wird immer das härteste Geld, das spannendste Geld sein, was du empfangen möchtest. Wenn du eine Dienstleistung verkaufst, dann möchtest du im Gegenzug dafür das härteste Geld haben.
Nein, ich möchte ein hartes Geld haben.
Nein, selbst wenn nicht ein hartes Geld, du wirst das eine hart, wenn du sagst, okay, ich bin mit dem einen Geld zufrieden und ich möchte halt einen Teil davon oder ich möchte den Großteil davon über einen längeren Zeitraum speichern, dann wirst du dir das Asset oder das Geld raussuchen, was dir die beste Möglichkeit bietet, es über einen längeren Zeitraum möglichst abzusichern.
Wir schweifen ab. Das haben wir auch schon öfters und ich habe da auch meine eigenen Ansichten dazu. Können wir sicherlich mal eine... Das ist auch
schön. An der Stelle haben wir zumindest keinen Konsens.
Ja, sehr gut. Das war jetzt echt schon langsam langweilig. Gut, ich glaube, wir belassen es auch dabei. Wir haben jetzt viel über Dezentralisierung und DeFi und DAOs gesprochen und ich glaube, wir haben unsere Punkte rübergebracht.
Genau, machen wir doch mal ein Wrap-up. Also wo sind wir uns einig? Wir sind uns einig in der Situation, dass wir sagen, okay, Dezentralität bzw. Zensurresistenz ist eine Skala oder beziehungsweise bewegt sich auf einer Skala und ist kein Ein oder Aus sozusagen.
Ja.
Richtig? Gut. Weil da muss man natürlich sagen, also dafür alleine dafür, dass ich das sage, werde ich mir von vielen Maximalisten richtig was einfangen müssen und das zeigt auch mal wieder, dass ich hier mir selbst meine eigenen Gedanken mache und nicht auf das höre, was total. Die Allgemeinen.
Ich bin echt beeindruckt.
Es war noch nie anders, Holger. Es war noch nie anders. Ich sag nicht, ich bin Maximalist, um irgendwie irgendwo dazu zu gehören. Das ist halt ganz wichtig, sondern ich sag das, weil ich davon überzeugt bin. Und ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin das beste Geld ist. Das ist halt einfach Fakt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass halt Dezentralität kein 1- und 0-Schalter ist oder Ein- und Ausschalter ist, sondern sich auf einer Skala bewegt und dass Bitcoin im Idealfall sich immer weiter dezentralisiert und aktuell sicherlich in keiner Situation ist, um allen Angriffsvektoren, die wir uns vorstellen können, standhalten zu können.
Mhm.
Gut, so, was haben wir noch? Wo haben wir noch einen Konsens? Sozusagen.
Ja, dass DeFi nicht decentralized ist, haben wir einen Konsens. Dass IOTA nicht decentralized ist. Wir müssen es, ja gut, die in unserer Gruppe wissen, dass wir immer viel über IOTA reden, deswegen ist es, glaube ich, jeder weiß, glaube ich, warum wir hier immer so viel über IOTA reden. Ist einfach sehr gefragt in unserer Telegram-Gruppe. Zu dir übrigens, Sie herzlich eingeladen seid. Konsens, Nonsens auf Telegram.
Gut, wo haben wir keinen Konsens?
Du bist eigentlich auch der Meinung, dass man Dezentralisierung später noch hinzufügen kann. Ich dachte, da bist du ehrlich gesagt, aber ist ja klar, bei Bitcoin war es ja eigentlich auch so.
Wollte ich gerade sagen, ja, ich meine, Bitcoin war auch am Anfang zentralisiert, ne? Also ich meine, den Grad der Dezentralisierung, den kannst du immer erhöhen.
Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Was haben wir dann da noch?
Also wir sind nur noch da angekommen, dass wir uns nicht einig darüber sind, dass Ether Spielgeld ist.
Ja, genau, aber das ist ja jetzt, hat jetzt nicht unbedingt was mit Dezentralisierung zu tun.
Doch, okay, natürlich.
Ja, natürlich, okay. Hast du auch wieder recht.
Ja, also. Ist das da mein Konsens? Wenigstens. Holger, ich mach dich schon noch zum Bitcoin-Maximalisten. Ja.
Okay, großartig. Ja, dann lassen wir es dabei.
Ja, eine genau, Stunde auch. Reicht auch.
Genau.
Großartig. Gut, ja, was bleibt noch zu sagen? Ich glaube, es bleibt nur noch zu sagen, kommt in unsere Gruppe, diskutiert weiter mit uns. Genauso wie wir hier diskutieren, freuen wir uns immer, wenn bei uns in der Gruppe diskutiert wird. Am liebsten natürlich nicht über IOTA, sondern auch über andere Themen.
Definitiv nicht
über IOTA. Seid euch aber darüber bewusst, es sind auch der ein oder andere Bitcoin-Maximalist dabei, der eine deutlich extremere Meinung als ich hat. Aber das ist auch in Ordnung. Jeder soll seine eigene Meinung haben und das Wichtigste ist einfach, dass ihr alle euren eigenen Research macht und eure Zeit sinnvoll investiert, um für euch den möglichst großen Mehrwert hier zu erzielen. Und das bedeutet im Endeffekt nicht in Shitcoins investieren.
Okay, ich lass dir mal das Schlusswort.
Gut, danke dir, Holger.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.